Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt Sie heute herzlich Daniela Wiesler. Das Thema Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde ein großes, ein wichtiges, aber bisweilen auch ein bisschen in seiner Komplexität erschlagendes Thema. Deshalb wollen wir uns heute in der Lebenszeit damit beschäftigen, was kann eigentlich jeder Einzelne von uns in seinem alltäglichen Leben tun und vor allem, was können wir dabei von früheren Generationen lernen. Denn unsere Eltern und Großeltern waren ja damals extrem erfinderisch und hatten einen ganz anderen Zugang zum Wert von Lebensmitteln und Ressourcen, natürlich oft aufgrund von Mangel und Not wurde da recycelt und selbst gemacht. Es wurde improvisiert und repariert, eingeweckt und eingekocht und vieles mehr. Damals hatte das wirtschaftliche Gründe, heute treiben die Menschen vor allem ökologische Gründe. Aber ganz vieles von damals lässt sich übertragen und wieder wunderbar nutzen heute. Wir müssen nur erfahren, wie es geht. Nachhaltigkeit im Alltag. Was sich aus früheren Zeiten lernen lässt, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu haben wir wie immer Gäste eingeladen. Der erste von ihnen ist Armin Maywald, Autor, Regisseur und Produzent, unter anderem für die von ihm miterfundene Sendung mit der Maus. Guten Morgen, Herr Maywald.
Guten Morgen.
Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie haben letzte Woche 80. gefeiert und hatten wahrscheinlich einen ziemlichen Feiermarathon, oder?
Ja, das kann man so sagen, ja.
Die Bundeskanzlerin hat gratuliert, haben Sie mir gerade gesagt.
Stimmt, ja. Ich habe einen Brief an dem Bundeskanzleramt gekriegt und eigenhändig unterschrieben mit Angela Merkel. War schon spannend. Passiert auch nicht jeden Tag.
Aber schön, dass Sie sich dennoch nochmal aufgerafft haben, zu uns ins Studio zu kommen heute.
Ja, klar.
Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig?
Es ist ein Teil meines jungen Lebens, als ich Kind war. Ich bin ja noch im Krieg und nach dem Krieg aufgewachsen. Und da waren diese Themen der Alltag, würde ich sagen. Ne? Also wenn man zum Einkaufen ging, dann musste man eine Tüte mitbringen. Oder wenn es keinen Strom gab, dann musste man kochen in der Kochkiste. Ich weiß nicht, ob ihr das noch irgendwas sagt.
Erzählen Sie kurz, was die Kochkiste ist.
Das war eine Kiste, meistens eine alte Munitionskiste. Die war innen drin ausgeschlagen mit Zeitungspapier, also vom Boden bis oben. Und in der Mitte war so ein rundes Loch reingeschnitten, wo genau ein Kessel reinpasste. Und dann hat man zum Beispiel die Kartoffeln, wenn es denn gerade mal Strom oder Gas oder Kohle oder was gab, hat man die Kartoffeln angekocht, wenn der Strom morgens um 6 da war, eben morgens um 6. Und dann hat man die, weiß ich nicht, 6-7 Minuten vielleicht gekocht, dann den Kessel vom Herd genommen und in die Kochkiste rein, Deckel zu. Und dann bis Mittag hatten die sich dann in dieser Kochkiste von selbst gar gekocht. Ne? Man brauchte also nur wenige Minuten Strom, wenn es ihn denn überhaupt gab, oder ganz wenig Kohle oder ganz wenig Gas, um das Mittagessen, Mittagessen bestand ja dann meistens auch nur aus Kartoffeln oder sonst irgendwas, gar zu bekommen. Ne? Das ist also eine der Geschichten.
Ich habe von meiner Mutter noch gelernt, dass man die Kartoffeln, wenn sie gekocht sind, dann unter die Bettdecke tut, unter das Plümo, damit sie schön warm halten. Das machen wir tatsächlich immer noch so heute. Wenn man im Netz guckt, dann wird sehr, sehr oft gesehen Ihr Sockenstopf-Rap, wo Sie erzählen, wie man eben Socken stopft. War das nur fürs Fernsehen oder stopfen Sie tatsächlich Ihre Socken selbst?
Also das war damals eben auch, ich meine, wir machen ja bei der Sendung mit der Maus eben auch Umweltthemen und versuchen die manchmal eben ein bisschen anders oder ein bisschen schräg anzufassen. Und da fiel mir ein, dass ich ja noch gelernt habe von meiner Mutter, meiner Großmutter, wie man Socken stopft. Ne? Da habe ich gesagt, naja, das ist einfach so zu zeigen, ist einfach ein bisschen doof. Ich mache da einen Rap draus, das ist dann, hat dann irgendwie so einen modernen Touch. Und die ersten 4 Zeilen kann ich noch auswendig, aber den Rest des Textes natürlich nicht mehr.
Aber Sie stopfen selber noch, oder?
Da ist meine Frau. Ehrlich. Da ist jetzt meine Frau gegen. Die reißt mir dann die Socken vom Leib oder zieht sie aus dem Verkehr.
Und stoppt sie selber oder schmeißt sie weg?
Nein, sie kann das, aber jetzt heutzutage schmeißt sie weg. Aber ich muss sagen, meine Socken, die halten also mehrere Jahre. Also ich habe immer, 3, 4, 5 Jahre, dass meine Socken halten. Ne? Und bis ich da ein Loch drin habe, das sind eben auch richtige dicke Wollsocken, die ich sommers wie winters trage. Alle meine Kumpels und Mitarbeiter, die wundern sich immer, dass ich im dicksten Sommer eben auf Wollsocken trage. Aber ich finde das prima. Also ist auch irgendwie gleichzeitig eine Isolation gegen Hitze und gegen Schweiß. Ne? Füße riechen ja manchmal ein bisschen streng. Und ich fühle mich einfach da drin wohl.
Mhm. Ich frage mal weiter in die Runde und stelle Ihnen dabei auch meine beiden anderen Gäste vor. Das ist die Sozialökonomin Professor Dr. Wenke Gwotsch, Professorin für Versorgungs- und Verbrauchsforschung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, und Matthias Heck, Automatisierungstechniker und Blogger auf nachhaltigkeit-info.de, einem Internetblog, der sich, der Name sagt, mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Guten Morgen Ihnen beiden.
Guten Morgen.
Sie sind, ich darf das in dieser Sendung sagen, Jahrgang 78 und 85. Ich verrate jetzt nicht, wer von Ihnen welcher Jahrgang ist. Wer von Ihnen stopft Socken oder flickt Löcher in Hosen?
Also ich muss gestehen, ich stopfe keine Socken mehr selbst. Ich habe es zwar auch noch gelernt in der Schule, aber dadurch, ich kann es nicht. Es sieht nicht schön aus, es fühlt sich nicht schön an. Ich mache es nicht mehr.
Also ich kenne das zwar vom Hörensagen, aber das ist auch dann schon wirklich alles. Und wenn es um das Flicken von der Hose geht, dann muss die Mutter herhalten. Also das würde ich selber nicht angehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber beim Stopfen muss man eben auch als erstes rund um das Loch erstmal einen Ring machen, sonst reißt es immer weiter aus. Also
aber das ist einer der grundsätzlichen Fehler. Wir versuchen das jetzt alle mal. Genau. Wir gucken uns das alle nochmal an im Netz. Ja. Was ja so ein Trend ist, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon begegnet ist, sind solche, schon seit Jahren eigentlich auch, sind solche Handarbeitscafés, wo Menschen sich treffen und gemeinsam stopfen und nähen, auch Sachen umnähen und stricken wieder. Ist Ihnen das bekannt als Trend?
Ja, also mir ist es. Wir haben viele Jahre jetzt in nachhaltiger Mode geforscht, zusammen mit Designern auch gearbeitet. Und ich habe 10 Jahre in Kopenhagen gelebt und da war das sehr, sehr bekannt, dass man diese Werkstätten aufgemacht hat, wo Leute reinkommen konnten, die interessiert waren und diese Fähigkeiten auch beigebracht gekriegt haben.
Es gibt auch jetzt diese Reparaturcafés zum Beispiel.
Ne? Da sind Sie, Herr Heck. Ne?
Und also bei uns selber jetzt in der Ecke gibt es keine, außer in Trier ist jetzt eine, die auch relativ gut besucht ist. Und was ich da immer finde, ist neben dem sozialen, neben dem Aspekt, dass wir da eben etwas repariert, kommt da vor allem der soziale Aspekt manchmal so in der Öffentlichkeit nicht so richtig zur Sprache, weil das eigentlich richtig schön ist, wenn die älteren Generationen den Jüngeren noch was mitgeben können und die freuen sich darüber und die jüngeren Generationen freuen sich, dass sie was lernen von den Älteren, und das ist schon toll, also das macht richtig Spaß.
Das heißt, es läuft tatsächlich so ab, dass dort ältere Menschen sind, die das, oftmals, so wie Herr Maywald, die das noch gelernt haben, dass man eben einen Toaster nicht wegschmeißen muss, nur weil der Hebel nicht mehr funktioniert oder Wackelkontakt am Staubsauger sind, sondern dass man es eben repariert, was ja die wenigsten können. Das ist das Problem. Die Sachen werden ja kaum angenommen zum Reparieren, weil sie billiger sind.
Es ist zum einen so, dass die Sachen teilweise nicht reparabel sind, halt vom Hersteller so gewollt, aber oft auch so, dass einfach die handwerklichen Fähigkeiten nicht mehr vorhanden sind, und wenn es nur um das kaputte Kabel vom Föhn geht, ist...
Also ich habe das ja noch, mit 5 konnte ich das schon, Bügeleisen reparieren, habe das auch gemacht und damit also in der Nachkriegszeit dann auch tatsächlich ab und zu ein bisschen Geld verdient. Also das heißt, war ja kein Geld, sondern was weiß ich, 3 Zigaretten, ein eine Scheibe Brot oder 20 Zigaretten, ein Nylonstrumpf oder solche Sachen. Und Bügeleisen, die konnte man auch damals eben auseinandernehmen. Mhm. Ne? Und da waren also so Glimmerscheiben drin und Spiralen, die dann erhitzt waren in so Keramikdingern. Die waren so richtig in Schlangen aufgeteilt. Und weil ich kleine Finger hatte und konnte ich dann also die Drähte wieder zusammenfummeln, wieder ein- oder auch Kochplatten, das kennt man heute gar nicht, mehr, die dann so geglüht haben, die auch gleichzeitig als Zigarettenanzünder und alles Mögliche gedient haben.
Können Sie denn, Herr Maywald, die wissen, was Sie von damals haben? Sie sind ja der Bastler vor dem Herrn, das sieht man ja auch immer im Fernsehen. Können Sie das Wissen heute noch über die Sendung mit der Maus hinaus jetzt, können Sie das weitergeben an Ihre Kinder, Enkel, Nachbarn?
Ich weiß es nicht. Also
es gibt keine Orte, wo Sie das tun?
Nein, das gibt es nicht. Also ich meine, was man braucht, ist eine gewisse handwerkliche Geschicklichkeit. Also wenn man 2 linke Hände hat, dann geht gar nichts. Aber ich sag mal, wir sind ja damals, wenn überhaupt, mit so Stabilbaukästen und solchen Sachen groß geworden. Die heutigen Kinder sind ja eher mit Lego, oder wo man nur zusammen klipsen muss oder sowas. Aber wir mussten damals wirklich dann schrauben oder irgendwie nageln mit Holz oder weiß der Teufel was. Und wir haben, wenn es denn dann später Autos gab, die natürlich auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt. Es war immer eine Schraube zu viel, ist klar. Aber daran merkte man natürlich sofort, wie so ein Ding statisch und haltbarkeitstechnisch aufgebaut war. Und dann kriegte man auch einen Sinn dafür, in welcher Reihenfolge man das wieder zusammenbauen musste. Und das ist natürlich bei Lego egal.
Nachhaltigkeit im Alltag, was sich aus früheren Zeiten lernen lässt, unser Thema heute in der Lebenszeit. Wir sind gespannt auf Ihre Erzählungen, Ihre Tipps und Erfahrungen, meine Damen und Herren. Wo leben Sie Nachhaltigkeit in Ihrem Alltag und von wem haben Sie das gelernt? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und genau dazu hat sich auch meine Kollegin Eva-Maria Götz schon mal vorher auf der Straße umgehört.
Meine Mutter, die hatte auch so alte Rezepte, wo ich dann heutzutage sah, war gar nicht schlecht. Brotreste wurden ja früher verwahrt. Und dann hat meine Mutter Brotsuppe gekocht, Buttermilch und Puddingpulver, sowas kam da rein.
Was ich mache, ist in Gläsern Dinge aufbewahren, nicht mehr in Tüten, also in Schraubverschlüssen, Marmeladengläser halt wieder säubern und dann hat man da was von.
Keine Tüten mehr, wenn man irgendwie auf den Markt geht, Papier statt Plastik.
Ja, wenn ich gerade ans Essen denke, da wurde eingekocht, da wurden Marmeladen gekocht, da wurde Sauerkraut in den Keller eingestampft. Beim Einkaufen hat man auch immer Behälter mitgenommen, Milchkannen und da die Milch wieder reingefüllt. Strümpfe gestopft, mache ich heute noch, werf sie nicht weg.
Das heißt halt schon wieder mehr kochen und ich fahre halt viel weniger Auto.
Mit Essen so kalkulieren, dass ich eben nicht so viel einkaufe, dass ich das kaufe, was ich auch esse. Also ich kann nach wie vor, weil ich im Krieg sozusagen Kind war, Essen nicht wegwerfen. Oder Licht ausmachen, wenn ich in Zimmern bin, die ich gar nicht benutze.
Angefangen mit der Kleidung wahrscheinlich, dass man auch einfach nicht immer nur Neues kauft, sondern auch mal schauen kann, was noch da ist oder so weiter, weitergeben kann, auch an andere, die vielleicht nicht alles sich leisten können.
Ja, wir hatten einen Handwerksbetrieb, alles selbst gemacht und selbst versorgt. Und momentan haben wir einen Rentenschein für die Bahn und haben unser Auto nebenhin gestellt.
Das ist unser neues Hobby.
Da sind jetzt schon ganz viele Dinge drin gewesen, das Wiederauffüllen von Behältern, Strom sparen, das Auto stehen lassen. Herr Maywald hat schon überall genickt, ja, haben wir auch gemacht mit der Brot, dem Brot und der Brotsuppe.
Natürlich.
Herr Heck, Sie sind im echten Leben Automatisierungstechniker für einen Betrieb, der Kläranlagen baut, aber Sie werden auch in den Medien gehandelt als einer der 50 einflussreichsten Umwelt-Influencer Deutschlands, denn Sie geben im Internet auf der Seite Nachhaltig Sein als einer von 5 ehrenamtlichen Autoren tausende Menschen Tipps für ein umweltbewusstes Leben. Sind das, was da gerade gesagt wurde, auch die heißen Themen, die Ihre Leser beschäftigen, oder was sind da die meistgefragten Dinge?
Nee, das geht schon in die richtige Richtung. Wir nehmen die Trends dann auch, sage ich jetzt mal, wahr, versuchen natürlich dann, wenn es jetzt erstmal sowieso angekommen ist, wie die Themen wie mit der Plastiktüte beispielsweise, eben diese dann auch erstmal liegen zu lassen und dann wieder neue aufzugreifen, die vielleicht noch nicht so im Gespräch sind und diese dann eben den Leuten etwas vielleicht manchmal aus der Wissenschaft zu entnehmen und den Leuten noch ein bisschen verständlicher rüberzubringen. Ja, und damit erreichen wir die Leute dann eben direkt zu Hause.
Haben Sie den Eindruck, dass das mehr geworden ist in den letzten Jahren?
Ja, es ist auf jeden Fall mehr, wie soll ich sagen, akzeptiert in der Öffentlichkeit. Also wo man, ich glaube einfach, jemand, der vor 5, 6 Jahren immer wieder mit demselben Stoffbeutel vielleicht die unverpackten Gemüse im Supermarkt abgeholt hat, wurde damals noch komisch beäugt und jetzt gibt es die Tüten beim Supermarkt selber schon im Angebot. Das heißt, es ist schon mehr Trend.
Ja, dem steht ja natürlich einfach auch manchmal das Hygienegesetz gegenüber. Ne? Also wenn Sie mit einem selbst mitgebrachten Behältnis in den Laden kommen und sagen, können Sie mir das da reinfüllen? Dann sagen Sie, ja, ich darf das nicht über die Theke nehmen aus Gesundheitsdingen. Also ich sag mal, wenn wir früher dieses Zeug mit der Tüte gemacht haben, hat kein Mensch daran gedacht. Ja. Aber wir sind trotzdem alle erwachsen geworden. Und Sie sehen, ich bin immer noch lebendig.
Ja, aber auch da stellen sich ja die Supermärkte drauf ein mittlerweile. Ne?
Ja, klar, das ist natürlich auch 3 Schräubchen sind in Plastik verpackt, damit es also der Handel besser aufheben kann oder aufhängen kann. Ne? Das wäre durchaus nicht notwendig. Aber es ist eins der typischen Dinge. Unser Verpackungsmüll ist ja im Moment also eins der größten Probleme.
Über den Verpackungsmüll und auch über die Lebensmittel reden wir gleich noch weiter. Aber am Telefon ist jetzt schon Martha Baran. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Schülerin ist sie, 17 Jahre alt. Ich darf noch du sagen, Martha?
Klar doch.
Prima. Gibt es etwas, was du von deinen Eltern oder Großeltern gelernt hast in puncto Nachhaltigkeit?
Also ich glaube so, wo sie gerade eben drüber geredet haben, natürlich so, dass man jetzt mit seinen eigenen Beuteln zum Einkaufen geht. So, das haben wir halt früher auch schon vermehrt halt gemacht, aber ich glaube auch irgendwie ganz wichtig ist halt, dass man einfach weniger Essen wegschmeißt und auch einfach schaut, dass man irgendwie schlauer einkaufen geht, wenn man das so sagen kann. Also wir haben auch immer so einmal in der Woche dann so ein Resteessen gemacht, wo wir dann irgendwie alles so, was halt übrig war, noch irgendwie zusammengeschmissen haben und irgendwas draus gekocht haben, dass man halt auch einfach versucht, weniger Essensmüll wegzuwerfen oder Essen einfach.
Ja. Es gibt, das hast du uns vorher erzählt, eine neue Leidenschaft bei dir, nämlich Bienenwachstücher selber zu machen. Mhm. Kannst du das kurz erklären? Das hast du auch jetzt deinen Mitschülern weitergegeben, richtig?
Genau. Ja, wir waren jetzt auf SV-Fahrt und ich habe dann so einen Workshop angeleitet, wo wir halt...
Schülervertretungsfahrt, nicht übersetzt.
Genau,
Der
genau, wo wir einfach Wachstücher gemacht haben und dann braucht man, die sollen halt diese Alufolien oder zum Beispiel das vom Rewe, wenn Käse oder Wurst in diese Plastikverpackungen eingepackt sind, ersetzen. Und dann nimmt man einfach 100%ige, glaube ich, Baumwolltücher. Und dann muss man Bienenwachs halt kaufen, den erhitzt man dann im Wasserbad, pinselt den auf und dann verteilt man den noch mit einem Bügeleisen und trocknet die halt. Und dann hat man halt so sehr, ja, diesen biegsam und so, aber sind schon sehr fest und da kann man halt dann alles Mögliche einpacken und auch ja länger haltbar machen.
Wie kam der Workshop an bei den anderen Schülern und Jugendlichen?
Also die waren am Anfang so, okay, was machen wir jetzt hier so? Keine Ahnung. Und dann war es aber, die hatten voll Spaß. Also wir haben auch noch selbstgemachtes Deo gemacht und das macht auch total Spaß. Wir haben so ein bisschen rumgematscht, war es dann auch. Die fanden es voll cool. Also auch die Lehrer waren dann im Nachhinein voll begeistert und haben auch selber welche mitgenommen und sich auch nochmal irgendwie in dem Buch, was ich dabei hatte, voll informiert und drin gelesen. Also es kam sehr gut an.
Es geht ja bei uns in der Sendung auch immer darum, was Jung und Alt gegenseitig voneinander lernen können. Hast du den Eindruck, dass deine Eltern auch was von dir und deiner Generation lernen?
Ja, also ich lebe ja vegan und das hat sich halt auch bei uns zu Hause, meine Mama kocht halt auch immer was Veganes für uns und mein Bruder ist das jetzt auch und bei uns wird halt sehr wenig Fleisch jetzt eigentlich nur noch gegessen, wenn dann halt mein Papa und sonst so, ich glaube auch die Art zu reisen, also wir sind nie viel geflogen, aber haben halt, früher hat man glaube ich einfach das gar nicht so relativiert und halt überhaupt gar nicht darüber nachgedacht und wir waren jetzt halt dieses Jahr einfach mit dem Zug halt dann nur reisen und ich glaube, das ist schon sowas, dass man sich irgendwie in einer gewissen Weise auch entgegenkommt und nicht immer denkt, okay, die versuchen jetzt super erwachsen zu sein und keine Ahnung, wollen uns jetzt so belehren, vegan ist das Beste, was man machen kann jetzt für die Umwelt. Ja, genau.
Das heißt, es ist auch eine Inspiration zurück sozusagen an deine Eltern wieder.
Ja, schon, irgendwie schon. Ja.
Vielen Dank, Martha. Ich weiß, du musst jetzt wieder in die Schule. Heute großer Zeugnistag, richtig?
Ja, genau.
Dann alles Gute. Danke dir für das Telefonat.
Tschüss. Ja, bitte. Tschüss.
Herr Maywald, das ist ja eine neue, ich sag mal, was wir gerade gehört haben von Martha, auch so eine neue Lust am Ausprobieren, am Nachhaltigsein. Haben Sie den Eindruck, auch wenn Sie sehen, die Menschen, die jungen Menschen, die auf die Straße gehen, sich für das Klima einsetzen, die bewusst auch teilweise in zu großen, zu kurzen Hosen rumlaufen, weil sie halt auch Secondhand kaufen und das als Statement auch nehmen. Haben Sie den Eindruck, das ist was, was Ihre Generation jetzt auch wieder zurück beflügelt vielleicht, oder?
Kann ich nicht beantworten, die Frage. Aber meine Sicht der Dinge ist da ein klein bisschen anders. Also wir sind jetzt hier gerade in Köln, das ist eine Millionenstadt. Gerade wo diese Grippeepidemie jetzt da ausgebrochen ist, ist eine 11-Millionen-Stadt. Ne? Selbst wenn die heute hier in Köln alle sofort in diesem Augenblick aufhören würden, Auto zu fahren, zu atmen, kein Fleisch mehr essen würden, was würde das im Weltvergleich bewirken? Es bedeutet nicht, dass man nichts tun soll. Ganz im Gegenteil. Man soll da schon sehr vorsichtig sein. Aber man muss es auch in Relation zur Weltbevölkerung sehen. Ne? Wer will den Chinesen verbinden, auch Auto zu fahren? Früher sind die alle mit dem Fahrrad gefahren. Das dreht sich jetzt um. Wir fahren jetzt alle mit dem Fahrrad. Die fahren alle mit dem Auto. Also da haben wir noch nicht genügend drüber nachgedacht.
Okay, ich sehe, die beiden anderen holen schon Luft. Das müssen wir aber jetzt auf nach den Nachrichten verschieben, denn es geht ja schon darum, dass man irgendwo anfängt und andere auch ansteckt, denke ich. Reden wir gleich weiter. Nachhaltigkeit im Alltag, was sich aus früheren Zeiten lernen lässt, reden wir gleich nach den Nachrichten weiter. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Beobachtungen, meine Damen und Herren. Erzählen Sie uns von den Tipps und Tricks, die Sie womöglich von Ihren Eltern und Großeltern gelernt haben, unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich möchte Sie in die Nachrichten entlassen mit einem Zitat, passend zu Martha vom Dalai Lama, der sagte: Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Nachhaltigkeit im Alltag, was sich aus früheren Zeiten lernen lässt. Du siehst dich um in deiner Wohnung, siehst ein Kabinett aus Sinnlosigkeiten, siehst das Ergebnis von Kaufen und Kaufen von Dingen, von denen man denkt, man würde sie irgendwann brauchen, siehst so viel Klamotten, die du nie getragen hast, die du nie tragen wirst. Trotzdem bleiben sie bei dir, so viel Spinnweben und so viel Kram, so viel Elbgas in Tumabahn. Wie viel braucht man wirklich fürs Leben? Wenig zu besitzen, sorgsam mit den Dingen des täglichen Bedarfs umzugehen, Kleidung, Geräte, Möbel zu reparieren, den Wert von Lebensmitteln und Ressourcen zu achten. All das war in früheren Zeiten für viele Menschen aus wirtschaftlichen Gründen eine Notwendigkeit. Heute sind es meist ökologische Gründe, die den Ausschlag geben für ein Streben hin zu einem nachhaltigeren Lebensstil. Was wir hier für den Alltag lernen können an praktischen Tipps und Tricks von der Generation unserer Eltern und Großeltern und wie sich die Älteren wiederum vielleicht auch anstecken lassen können von der vergleichsweise neuen Leidenschaft und auch Lust der Jüngeren für und an Nachhaltigkeit, über all das wollen wir weiter reden mit unseren Gästen, dem Sendung mit der Maus-Filmemacher Armin Maywald, der Konsum- und Verbrauchsforscherin Professor Dr. Wenke Gwotsch, mit dem Nachhaltigkeitsblogger Matthias Heck und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Was tun Sie in Sachen Nachhaltigkeit in Ihrem alltäglichen Leben und was davon haben Sie von Ihren Eltern und Großeltern gelernt? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, von Ihren Tipps und Tricks, ganz einfach unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir müssen jetzt noch mal Herrn Maywald kurz auflösen, dass Sie, was Sie vor den Nachrichten gesagt haben, dass Sie nämlich mitnichten damit sagen wollten, dass es ja eh nichts nützt, wenn der Einzelne was macht, sondern dass Sie das schon gut finden, dass die jungen natürlich Leute das jetzt auch heute machen.
Ja, natürlich, klar. Also Sie haben eben ein Zitat benutzt, das mache ich auch eins. Also auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt, und den ersten Schritt, den muss man eben machen. Das Einzige, was mich stört, ist einfach, dass es jetzt so trennt, ist, überall drüber gesprochen wird. Man muss nicht drüber sprechen, sondern man muss es tun und muss versuchen, selbst irgendwas in seinem kleinen Bereich, den man hat, zu bewegen oder zu ändern. So, das wollte ich eigentlich damit sagen.
Perfekt, perfekt richtig gestellt und gerade gestellt. Frau Gwotsch, das ist ja tatsächlich so, wie Herr Maywald, es ist ja jetzt ein Trend auch. Ne? Es ist ja jetzt gesellschaftlich ja auch akzeptiert oder erwünscht. Die Menschen machen das sehr bewusst und geben auch ein Statement ab, eben mit ihren Secondhand-Kleidungsstücken zum Beispiel oder dem sehr offiziell Leben von diesen Überzeugungen auch, was ja gut ist, aber es ist halt auch ein Trend. Seit wann beobachten Sie das, dass das so massiv ist? Ist das mit Fridays for Futures gestartet, mit Fridays for Future Demonstrationen?
Also auch schon ein bisschen früher haben wir das gesehen. Da kamen so Graswurzelbewegungen auf oder Werkstätten und alles mögliche kleine Bewegungen, dass man wirklich sich wieder darauf besinnt, Sachen selber zu machen, selber anzufassen, auch zu lernen und zu verstehen, diese Dinge, die wir benutzen im täglichen Leben. Ne?
Ich denke auch, es hat früher angefangen, aber das hat jetzt nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Ne?
Es hat es nochmal, war wie so ein Katalysator vielleicht, dass es nochmal Fahrt aufnimmt und wirklich in der Gesellschaft in der Mitte angekommen ist, dass jeder auch was machen kann, dass wir sehen, sogar kleine Sachen haben großen Effekt. Und die wir diese umsetzen können, wie wir fahren weniger mit dem Auto oder wir können Klamotten noch ein bisschen weitergeben. Wir können Klamotten weitergeben, zum Beispiel nicht gleich wegschmeißen und nicht andauernd neu kaufen, weniger konsumieren.
Das war ja früher Standard. Ich meine, also die Klamotten wurden so gekauft, dass also die nächsten Geschwister oder sowas dann, also noch den Pullover, was die natürlich überhaupt nicht lustig fanden, ne? Aber das war natürlich irgendwo schon nachhaltiger, als heute in den Laden zu gehen, T-Shirt 99 Cent und dann wegwerfen, nicht mal das erste Mal waschen oder sowas. Überleben die ja, manchmal klar. auch gar nicht. Ne?
Also. Sie haben ja in Ihrer viel beachteten Nachkriegsmaus von Ihrer Jugend, von Ihrer Kindheit erzählt in den 40er Jahren. Und da war auch eine Folge, wo es um den Pullover ging. Ne?
Ja, klar.
Erzählen Sie ganz kurz, wie Ihre Mutter Pullover für Sie damals gemacht hat.
Naja, es gab ja keine Wolle zunächst zu kaufen. Ne? Und dann hat sie einen alten Wehrmachtspullover irgendwie eingetauscht, hat den aufgeribbelt, was also dann eben auch noch schwierig war, weil die waren maschinengestrickt und da musste man immer an jeder Zeile, sag ich mal, an jeder Strickzeile einen Knoten machen und dann aufgeribbelt, über Nacht mit Wasser über die Stuhllehne gespannt, dass die Bögen vom ehemaligen Stricken sich wieder gerade bogen und dann neu verstrickt und dass die Knoten von diesem Zusammenknoten der einzelnen Fäden, die haben dann nachher gejuckt. Ne? Das war also, mochte ich gar nicht. Aber es war die einzige Möglichkeit, einen neuen Pullover zu kriegen. Der durfte dann aber auch nicht Wehrmachtsgrau sein, sondern den musste meine Mutter färben. Es gab natürlich auch keine Farbe. Was hat sie gemacht? Rote Betesaft, den da rein, der kriegte dann eine unmögliche Farbe zwischen Mauve und weiß ich nicht was. Aber er war eben nicht mehr Wehrmachtsgrau, denn das hätten die Alliierten nicht geduldet. Ne? Also die Wehrmachtsfarben waren ja tabu, klar.
Das ist ja jetzt auch wieder ein bisschen Trend, ne, Sachen umzunähen, umzustricken. Beobachten Sie das?
Ja, wir haben das, wir gehen auch in Schulen zum Beispiel, machen dort Workshops mit den Schülern und wir sagen, okay, es ist nicht immer, wir haben so viele Klamotten, wie viele Klamotten haben wir denn tatsächlich im Schrank und wie viel nutzen wir davon? Und was machen wir mit denen, die passiv da liegen? Oder wenn ich neue mache, was mache ich mit den alten, dass wir die halt nicht einfach wegschmeißen, sondern dass die noch wertvoll sind? Und dann geht es natürlich darum, Strategien aufzusagen, was kann ich denn damit machen? Zum Beispiel Tauschpartys und Klamotten eintauschen gegen neue. Oder tatsächlich neue Stücke draus zu nähen. Und dann muss ich aber natürlich die Fähigkeiten haben, irgendwie nähen zu können.
Ja, ich habe gelesen, dass es schwierig ist heutzutage wegen der schlechten Qualität der Lebensmittel, die tatsächlich überhaupt wieder neu zu verwerten oder zu recyceln, weil die ursprüngliche Qualität von Kleidungsstücken heute so gering ist. Ist das so?
Ja, das kommt ganz darauf an. Also da gibt es natürlich alles. Ich meine, das ist wie mit den Lebensmitteln. Ich muss nicht davon ausgehen, dass wenn ich jetzt wirklich das Allergünstigste kaufe, dann eben was Hochqualitatives bekomme. Also da ist es halt auch so, dass was wirklich fair hergestellt und produziert wird, logischerweise vor Ort halt einen realistischen und fairen Lohn erzeugt, beim Verbraucher selber auch entsprechend teurer ist. Und die Sachen, behaupte ich einfach mal, halten durchweg auch schon relativ lange. Und um das gerade nochmal aufzugreifen, das ist wirklich so ein Punkt, glaube ich, der auch so eine Generationensache ist, dass man nochmal dazu hinkommen muss, das sagt Nico Pesch halt auch immer, dass man Konsumgüter konsumiert und sie nicht nur besitzt. Also im Endeffekt ist es halt, oder die letzten Jahre oder Jahrzehnte sogar, dass man Konsumgüter einfach nur besitzen will und nicht einfach konsumiert, also nutzt in dem Sinne, weil so viel kann man gar nicht nutzen, wie man manchmal konsumiert.
Wir haben zwei Hörer in der Leitung. Ich schalte jetzt erstmal nach Bremen. Renate Fiedler hat uns angerufen. Guten Morgen, Frau Fiedler.
Ja, schönen guten Morgen und guten Morgen in die Runde.
Morgen. Was hat Sie bewogen, uns anzurufen?
Ja, es ist ein ziemlich brennendes Thema, weil ich hier in meinem Stadtteil sehe, wie viel weggeworfen wird und auch natürlich auch die Nachrichten verfolge, was auf der Welt alles weggeworfen wird und was dann auch an Plastikmüll zum Beispiel an uns zurückkommt und. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich vom Elternhaus her angeleitet worden bin, damals in den 50er und 60er Jahren, dass es alles knapp ist, dass man respektieren muss, die Produkte, dass es wertvoll ist, die auch zu reparieren. Und das hat sich halt fortgesetzt in meinem späteren Leben. Es war natürlich, wie Sie auch in der Ankündigung gesagt haben, wirtschaftliche Gründe, die dazu geführt haben. Jetzt sind es ökologische. Das, was alle Hörer und Hörerinnen und ihre Runde bisher gesagt hat, an Wegen, wie man jetzt nachhaltig leben kann, kann ich auch nur unterstreichen. Mit der Wolle eben, das fand ich interessant, weil das bei uns auch zu Hause so war, dass ich nasse Wolle mit meiner Mutter strecken musste, damit sie wiederverwertet werden konnte. Ich möchte allerdings noch einen Punkt dazu machen, wo ich mich bisher schwer getan habe. Das ist der Bereich der ganzen neuen Technologien. Und da lerne ich sehr viel von den jungen Leuten, wo überall Hinweise stehen, wie ich zum Beispiel im Internet Strom spare. Das war mir nicht klar. Also das ist eine neue Generation, die sich auch darum kümmert. Und das finde ich irgendwie, für mich nehme ich das schon als Gedankenanstoß dann auch mit.
Das heißt, es ist tatsächlich so, dass Sie beide voneinander lernen, richtig?
Ja, ich denke schon, ja, ja. Weil ich in dem ganzen Technologiebereich natürlich nicht bewandert bin, mir aber auch vorstellen kann, dass es enorm Energie verbraucht und jetzt so langsam durch Recherchen dahin komme, zu sehen, wo ich da was ändern kann für mich persönlich auch.
Ich gebe das mal weiter an Herrn Heck, weil das ist ein Thema, mit dem er sich sehr beschäftigt hat, ne? Mit Ökostrom, erneuerbaren Energien.
Genau. Ja, ich habe, glaube ich, neulich noch irgendwo gelesen, aber das müsste ich jetzt, die Quelle kann ich nicht mehr angeben, dass eine E-Mail so viel Strom verbraucht, wie eine Tasse Tee zu kochen. Also es ist jetzt nicht ganz irrelevant. Also die ganze Flut an neuen Medien und Digitalisierung, die im Prinzip oft dazu benutzt werden soll, eben Energie zu sparen, ist halt oftmals, führt sie zum Gegenteil. Ja. Da hatten wir eben im Vorgespräch schon über den sogenannten Rebound-Effekt die Rede. Bestes Beispiel ist, finde ich, immer zum Beispiel die LED-Lampen oder benzinsparende Autos. Da suggeriert der Markt dann eben einen gewissen weniger Verbrauch an Energie in dem Fall, den man dann aber meist selber kompensiert durch eben mehr Verbrauch an dem Gut oder eben mehr Licht, mehr Autofahren oder so.
Also was ganz sicher ist, diese ganze elektronische Simserei und Telefoniererei, die ist sowas von energieeffizient. Ja. Und die ganzen Server, die das ja alles dann auch irgendwie routen und transportieren müssen, das kostet eine Menge Strom, ne? Das sagt keiner, ne? Will auch keiner
sagen. Also nicht energieeffizient, sondern verbraucht unheimlich viel Energie. Ne?
Eine Wahnsinnsmenge. Ich habe neulich auch mal in der Zeitung, ich weiß auch nicht mehr, wo ich es her habe, dass diese ganzen Server so viel verbrauchen wie, was weiß ich, BASF oder irgendwie so.
Ist das so, Frau Rotsch, jetzt mal die wissenschaftliche Sicht?
Jetzt mal die wissenschaftliche Sicht. Ja. Was wir wissen oder was wir schon lange beobachtet haben, ist, dass Technologie allein uns nicht helfen wird. Hm. Also dass Technologie ist ein Weg, aber wir passen unser Verhalten immer an. Hm. Zum Beispiel die Waschmaschine. Seitdem die Waschmaschine gibt, haben wir unser Verhalten komplett geändert, unsere Normen und Werte. Und das Waschverhalten hat sich komplett verändert. Ja. Wir waschen viel häufiger. Und es ist nicht toleriert, dass wir mal 2 Wochen vielleicht das T-Shirt nicht waschen. Und insofern, Technologie hilft uns bis zum gewissen Grad, aber dazu muss unser Verhalten kommen, dass wir tatsächlich weniger oder anders konsumieren. Weil sonst werden wir nicht unseren Fußabdruck reduzieren können.
Ein ganz schönes Beispiel ist immer, ich kann den sage ich mal, Klasse D Wäschetrockner natürlich entsorgen und einen A++++ Wäschetrockner kaufen, aber die Wäscheleine gewinnt trotzdem. Also
das ist immer weniger Heißwaschen, Luft trocknen.
Der Markt suggeriert natürlich gerne ein bisschen mehr Konsum, auch dann mit A++-Geräten, aber meistens ist die einfachere Lösung die noch sinnvollere.
Ja, ich meine, der Markt lebt ja davon, dass wir konsumieren. Wir werden ja permanent zu Konsum angestachelt und es werden also Bedürfnisse geweckt, die eigentlich gar nicht da sind. Ja. Wer sagt mir, dass das Handy, das ich vor 2 Jahren gekauft habe, dass das morgens nicht mehr tut? Nein, nein, aber ich muss das Neueste haben oder das kann jetzt noch dieses oder jenes mehr. Was ja Blödsinn ist. Ja.
Aber wie der Herr Heck schon sagt, wir haben so viele Gegenstände zu Hause, die wir überhaupt nicht nutzen und dadurch haben wir auch gar keinen Nutzen daraus eigentlich.
Ja, das heißt, Sie sagen, es geht gar nicht nur darum, tatsächlich auch sparsamer zu sein oder Dinge besser zu verwerten oder so, sondern die Sache oder gucken, dass wir auf Sachen Müll zu vermeiden, sondern es geht darum, auch Sachen gar nicht erst anzuschaffen. Also einfach Dinge
damit
nicht,
vermeide.
Nicht zu tun und dadurch gar keinen Müll ansammeln lassen.
Ja, klar. Also ich meine, früher hat man das, was man tatsächlich notwendig gebraucht hat, das hat man irgendwie zusammengekratzt oder sowas. Ne? Aber heute hat jeder mindestens 5 Paar Schuhe, sage ich jetzt mal, provokativ, oder 10 T-Shirts, die er nicht gleichzeitig anziehen kann, sondern immer nur nacheinander. Also was man am Leib hat, ist eben ein Hemd. Ne? Und meine Hemden, die ich anhabe, die sind zum Teil 10 Jahre alt. Die werden immer wieder gewaschen und so.
Und das muss gar nicht Verzicht sein. Ne? Das kann auch Lebenszufriedenheit steigern, weil ich nicht den Druck habe, alles nutzen zu müssen.
Ja.
Weil so viel Zeit, wir haben ja alle nur 24 Stunden am Tag.
Ein Hörer schreibt von seinem ein Hörer schreibt uns von seinem Hochgefühl der Befriedigung, mit dem Fahrrad statt im Auto zu fahren und ein Glas Leitungswasser zu trinken, statt Flaschen zu öffnen, die aus Frankreich nach Deutschland gefahren wurden, weil er das Gefühl hat, in diesem Moment etwas Gutes und Richtiges zu tun für sich und die Umwelt. Ist das auch das Neue, dieses Umdenken, eine Änderung im Bewusstsein, dieses Mindset, wie man so schön sagt, zumindest in bestimmten Bevölkerungsschichten, das Verzicht eben nicht negativ ist oder leiden, sondern die Lust am Verzicht und an der Beschränkung, dass das mehr in die Köpfe kommt?
Ja, die nimmt mir natürlich viel, viel Druck und ich habe dazu eine höhere Lebenszufriedenheit. Ich kann die Sachen mehr genießen. Achtsamkeit war ein Schlagwort, was jetzt über die letzten Jahre viel an Medien noch war. Mhm. Und insofern kann ich natürlich durch weniger mehr haben.
Ja. Aber bei dem Beispiel zu bleiben von dem Hörer, ne? Also wenn man Leitungswasser ist ja bei uns eins der meistkontrollierten Lebensmittel überhaupt. Das wird also so pingelig untersucht. Und natürlich ist es umweltverträglicher, ein Glas Wasser aus der Leitung zu nehmen. Wobei eben in Untersuchungen manchmal rauskommt, dass diese Mineralwässer gar nicht so gesund sind, weil da manchmal so Spurenelemente oder weiß der Teufel, was alles drin ist, die natürlich im Trinkwasser nicht drin sind. Insofern ist es nicht unbedingt gesünder, das Mineralwasser, egal woher. Ne? Aber es ist halt, es ist dann schick, italienisch oder französisch oder sonst. Es muss also tonnenweise durch die Gegend gekarrt werden, ist aber irgendwie nicht besonders umweltfreundlich.
Das heißt, der einfachste Tipp ist einfach mal am Wasserhahn aufdrehen. Genau. Vielen Dank, Frau Fiedler, an dieser Stelle noch. Wir gehen nach Dresden zu Frau Kraft, Dörte Kreft hat uns angerufen. Guten Morgen, Frau Kreft.
Guten Morgen.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Was haben Sie oder haben Sie etwas gelernt von Ihren früheren Generationen oder haben Sie was weiterzugeben?
Also ich bin Hausfrau und meine Mutter war auch schon Hausfrau. Und zwar, also das war ja was Seltenes in der DDR, dass sie zu Hause war. Und von ihr habe ich also viel übernommen und ich mache eigentlich alles selber. Also ich backe unser Brot selber und koche immer und Schlagsahne kann man auch selber machen. Und das war ein finanzielles Problem. In der DDR kam natürlich dazu, das war ja keine Wegwerfgesellschaft aus wirtschaftlichen Gründen. Da hat man auch einfach gelernt, was man noch machen kann oder was man noch wieder verwenden kann, vielleicht für was anderes. Ja, und das mache ich jetzt so weiter. Wir haben 5 Kinder, wir haben auch ein bisschen, also das Geld ist nicht so üppig mit einem Verdienst nur. Und dann, ja, habe ich das im Prinzip so weitergeführt. Und meine Familie, also meine Söhne, die löten, das kann ich nicht. Aber
ist nicht so schwer.
Ein bisschen ein Geist. Also wir sind auch jetzt nie ausschließlich und nur immer ganz gut und nachhaltig. Wir haben an anderen Stellen bestimmt auch unsere Schwächen, aber also die Kinder kriegen das schon auch mit.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie da was Besonderes sind in Ihrem Umfeld oder haben Sie den Eindruck, dass das jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr in die Breite geht mittlerweile oder sind es immer noch bestimmte Bevölkerungsschichten, die das eher tun?
Also inzwischen ist es ja wieder schick, aber also ich bin schon, es hat schon ein bisschen Seltenheitswert. Jetzt bin ich ja auch wieder selten. Also in der DDR war es selten, dass man als Hausfrau zu Hause ist. Jetzt ist es ja auch im Westen sozusagen selten. Also mein jüngstes Kind ist 10. Die Freundinnen, die ich habe, die sind dann meistens, wenn die Kinder 2, 3 waren, dann wieder arbeiten gegangen. Und machen dann eben auch nicht so viel selber, weil sie eben auch gar keine Zeit dazu haben. Ich habe eben wirklich Haushalt, ist inzwischen wirklich, habe ich viel Zeit dafür jetzt inzwischen.
Das heißt, manchmal ist Ihr Eindruck, dass es auch ein bisschen Zeit braucht, sich damit zu beschäftigen, Brot selber zu backen?
Ja, es braucht auch Zeit. Und man muss eben auch die richtige Einstellung dazu haben, dass man sich eben auch mit Sachen bescheidet und eben, wie Sie auch sagen, eben nie immer das Neueste haben will, sondern auch zufrieden ist mit dem, was eben geht, aber das nutzt man eben richtig. Also wir haben auch nie das Gefühl, dass uns was fehlt. Ich hoffe, dass das meine Kinder auch nie haben. Hin und wieder vielleicht schon, wenn sie mit der Klasse vergleichen, aber ist eben bei uns so.
Vielen Dank, Frau Kreft. Danke Ihnen sehr. Und wir gehen direkt weiter nach Hannover. Frau Biedenkapp, Anke Biedenkapp, hat auch zum Hörer zum Telefon gegriffen. Guten Morgen,
ja,
Frau Biedenkapp.
Hallo, guten Morgen.
Was sind die Dinge, die Sie an ganz alltäglichen Dingen versuchen zu sparen, zu reparieren, zu verzichten auf bestimmte Dinge? Was können Sie uns mitgeben an Tipps und Tricks?
Ja, danke für den Anruf und die Nachfrage. Also ich selber komme aus einem Haushalt, der ähnlich geprägt ist wie von Herrn Pütz. Ist dann noch sehr, sehr sparsam alle Materialien genutzt wurden und kann auch viele von diesen Beispielen beisteuern, dass aus Socken dann Strickjacken gemacht wurden, die ich heute noch trage, oder aus alten Kittelschürzen Taschen, die auch heute noch Verwendung finden. Und für mich ist es schon ganz wichtig zu gucken, was habe ich im Haushalt und wie kann ich das, was da ist, oft Kleidungsstücke eben so flicken, dass es auch hinterher pfiffig aussieht, den Flicken so aufsetzen, dass er eine Tasche ist oder einen bunten Knopf oder immer wieder Aspekte auch herausarbeiten, die ein bisschen designerisch aussehen und nicht nur geflickt. Und das ist für mich auch eine schöne Herausforderung, immer wieder neue Lösungen zu finden für Kleidungsstücke. Das ist so die eine Ebene. Und die andere, was ich auch sehr gerne mache, ist tatsächlich noch Socken flicken und Strümpfe und ernte dann oft Unverständnis nach dem Motto, wie, das machst du noch? Das lohnt sich doch gar nicht. Das ist doch viel billiger, wenn man das kauft. Und ich möchte das aber machen, weil ich die Ressourcen spare. Ernte aber ganz oft so ein bisschen Irritation auch, weil dann vermeintlich Gespräche, die dabei geführt werden, nicht mit der genügend großen Ernsthaftigkeit geführt werden, weil ich ja meine Sinne auf das Stopfen oder Stricken verwende. Und das finde ich immer ganz putzig, weil ich tatsächlich auch aus einer dörflichen Lebensgemeinschaft komme, wo das früher ganz selbstverständlich war, nebenbei zu arbeiten und sich zu unterhalten. Und es waren gleichwertige, akzeptierte Tätigkeiten. Und heute findet dieses Nebenher-Handarbeiten oft auch die Beurteilung, dass man damit das Gespräch auch nicht wirklich ernst nimmt, das finde ich sehr schade.
Herr Maywald und Frau Gwotsch nicken heftig. Herr Maywald.
Ja, also wir haben ja am Anfang geredet von der Generation unserer Mütter, Großmütter und so. Die waren damals natürlich Hausfrauen. Das war damals einfach so. Und dieser Beruf oder dieser Begriff der Hausfrau ist ja mittlerweile völlig desavouiert. Das kann man heute gar nicht mehr sein. Wobei die damals, einen Haushalt zu führen, auch mit mehreren Kindern, das ist richtig Stress, das ist richtig Arbeit. Wer selbst Kinder hat, weiß, da geht den ganzen Tag die Post ab. Und das ist, meine Güte, ein Jammer eigentlich, dass eine Hausfrau nicht wirklich für ihre Tätigkeit bezahlt wird, wie ein normaler Job. Aber heutzutage ist eben Hausfrau eher ein Schimpfwort. Und man muss sich selbst verwirklichen, wobei einen richtig großen Haushalt zu führen, das ist schon ein richtiger Job. Bei den alten Römern hieß die Hausfrau Domina, die Chefin, die Herrin, ne? Die also den ganzen Laden unter Kontrolle hatte. Da schwingt so ein bisschen was mit von der Arbeit, die dahinter steckt. Ne?
Aber jetzt kommen wir auf ein ganz anderes Thema. Ich glaube, ja. Ihr ging es ja vor allem auch darum zu sagen, dass sie so ein bisschen komisch angeguckt wird. Jetzt gar nicht so sehr als Hausfrau, sondern aber auch, dass sie eben so nebenbei häkelt und diese ganzen Sachen. Frau Gwotsch, ist das
ja, was? Das macht man heute nicht mehr. Ja. Das ist eben nicht mehr die moderne Frau. Ne? Die muss berufstätig sein.
Also ich meine, so gerade Stricken, Häkeln. Wie gesagt, ich habe ja lange in Kopenhagen gelebt und dort saß man in der Metro und hat gestrickt oder gehäkelt. Das war sehr trendy oder ist noch sehr trendy, zumindest in den Großstädten. Mhm. Insofern, da wird das ernst genommen. Ich glaube, da haben wir einen großen Unterschied zwischen Großstädten oder Städten und ländlichen Raum. Mhm. Und Generationen vielleicht auch, ja. Wo es bei jüngeren Generationen sehr gut ankommt.
Ja, Herr Heck, können Sie das bestätigen?
Ja, definitiv. Also ich habe auch mal einen Artikel für ein Berliner Magazin geschrieben, die genau darauf eingegangen sind, wo sie gesagt haben, vieles, was auf dem Land, das mag natürlich auch nicht für jede ländliche Region stimmen, aber vieles, was da einfach möglich ist und früher normal war, dass sich drei Haushalte ein Rasenmäher leihen konnten oder, ja gut, ganz früher vielleicht nur einer in der Straße einen Fernseher hatte, Sharing Economies, wie sie in den Städten quasi jetzt wieder modern oder Trend sind, die wären auf dem Land ohne Wanderers möglich, sind aber dann manchmal einfach uncool und dann schaffen sie es nicht so richtig.
Frau Wiedenkamp, ist das bei Ihnen auch, dieses Teilen von Sachen? Können Sie das von sich?
Genau, also mein Fokus lag jetzt auf diesem selber instand setzen, aber das mit der Sharing Economy, das kann ich aus der kindlichen Vergangenheit teilen und aber auch im Alltagsleben wieder. Ich hatte auch noch kurz erwähnt, ich bin Teil eines Projektes gewesen und habe ein Projekt initiiert, das hieß Kurze Wege zur Zukunftsinsel. Das wird von der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert und da geht es darum, dass Initiativen vor Ort, die sich daran beteiligen wollen, im Nachbarschaftsverband klimafreundliches Alltagsverhalten fördern. Und da werden eben solche Tauschbörsen gefördert, da werden Repair-Cafés angeboten, da werden Bastelaktionen aus Müll angeboten, um zu zeigen, dass viele Dinge, die eigentlich weggeworfen werden, noch einen hohen Materialwert haben. Und wenn man mit ein bisschen Fantasie und Kreativität und Gemeinschaftsgefühl daran geht, dann kann man da mit viel Spaß auch neue Dinge in Szene setzen oder in Altes instand setzen und dann noch eine doppelte Wertigkeit herstellen, nämlich die Ressourcen zu verbrauchen, nichts Neues zu verbrauchen und gleichzeitig auch ein kreatives Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.
Das heißt, wichtig ist manchmal auch einfach diese Plattform, ne, diese Begegnungsstätten überhaupt zu schaffen. Ne? Vielen, vielen Dank, Frau Wiedenkamp, dass Sie angerufen haben. Ich würde gerne noch kurz eine Mail zitieren von Christina Erich aus Leipzig. Sie schreibt, bei uns wurden alte Klamotten mit noch gut erhaltenen Stoffen aufgetrennt, Neues drangenäht, Puppenklamotten, Topflappen, Decken, Kindersachen, auch alte Wollsachen wurden aufgetreppelt, sagt sie dazu, Neues gestrickt. Unter anderem hat meine Mutter mir als Kleinkind einen herrlichen, kunterbunten Kinderzimmerteppich aus solchen alten Wollresten gehäkelt. Mit Dankbarkeit und Freude habe ich diese und unzählige andere Ideen zum Upcycling von meiner ausgesprochen kreativen und immer schon umweltbewussten Mutter übernommen. Nachhaltigkeit im Alltag, was sich aus früheren Zeiten lernen lässt. Das Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Und uns interessieren ganz besonders Ihre persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen, Ihre Tipps dazu, meine Damen und Herren. Erzählen Sie davon. Ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und da Nachhaltigkeit, wir haben es schon beschrieben, oft nicht nur sagt, besser mit den Dingen umzugehen, sondern auch sich auf weniger Dinge bewusster zu konzentrieren. Hier noch ein Zitat von Georg Christoph Lichtenberg, der sagte, je weniger Bedürfnisse, desto glücklicher. Das ist eine alte, aber sehr verkannte Wahrheit.
Seitdem ihr wisst, dass wir schweigen und uns den Tatsachen beugen, betrachtet ihr uns als den einfachsten Weg, euch etwas stärker zu fühlen und die Natur zu regieren in eurer engen und bescheidenen Welt. Wir sehen euch zu, hilflos zu. Hört endlich auf, weil wir sonst zugrunde gehen. Jeder Moment tut unendlich weh. Und auch wenn die Welt 10.000 Tränen weint, es ist euch egal, ihr wollt's nicht sehen und lasst es geschehen.
Das Berliner Duo Berge mit seiner Hymne für Fleischverzicht und Tierschutz, und damit willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Nachhaltigkeit im Alltag, was sich aus früheren Generationen, aus früheren Zeiten lernen lässt. Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Großer Punkt, die Lebensmittel hatten wir auch am Anfang in der Umfrage. Lebensmittel nicht zu verschwenden oder gar wegzuwerfen, ist das, was das auch Sie aus Ihrer Kriegskindheit internalisiert haben, Herr Maywald?
Ja klar, bei uns wurde nie was weggeworfen und auch heute noch, wir werfen so gut wie nichts weg. Also da kann man aus allem immer irgend noch was machen, ne? Also Brotsuppe war ja ganz am Anfang schon ein Thema. Oder eben auch am Samstag gab es immer die getränkte Wochenübersicht. Also alles, was in der Woche liegen geblieben war, wurde dann samstags in der Suppe verkocht. Das hat aber auch damit zu tun, dass samstags eigentlich immer ein Waschtag war, wo also dann gewaschen wurde, eben nicht mit der Waschmaschine, sondern in der Bütt und so. Und das war natürlich körperliche Arbeit. Und da konnte man sich nebenher auch nicht ums Kochen kümmern oder nicht groß. Und dann wurde eben so ein Eintopf gekocht und da kam dann alles rein, was übrig geblieben war. Und das war zum Teil sehr, sehr wohlschmeckend. Also das war nicht so, dass man sagt, bäh, ne? Sondern war richtig gut. Also die Mädels, die wussten das damals, wie das ging.
Und die Jungs hoffentlich auch. Herr Heck, Sie sind
weniger,
seit wenigen...
die gab es ja kaum.
Gut, das stimmt, da haben Sie recht. Sie sind seit wenigen Wochen Vegetarier. Was war Ihr Beweggrund? Und wie ist es?
Eigentlich, also ich sag mal so, die Leute aus meinem Umfeld, die das jetzt wahrscheinlich hören, hören das zum ersten Mal, weil es ist keinem aufgefallen. Also es ist jetzt nicht so ein Problem, wie der eine oder andere vielleicht denken würde. Ich persönlich sehe jetzt da keinen besonderen Verzicht drin, von daher.
Aber was hat Sie bewogen, das zu tun? Umweltgründe?
Oder? Ja, eigentlich nur die Umweltgründe. Also ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, das heißt, ich kannte das als normal, sage ich jetzt mal, dass man eben das Vieh hält, eben das Vieh dann noch selber konsumiert, sage ich jetzt mal, um es schön auszudrücken. Und deswegen war das eigentlich auch nie die Frage. Und ich denke auch auf dem Land ist es teilweise noch weniger die Frage als in der Stadt. Aber aus ökologischer Sicht ist es eigentlich nicht zu vertreten. Und wenn ich anfange, mir über ökologische oder faire Klamotten und Elektronikartikel, Mobilität Gedanken mache, dann muss ich halt auch selber auf anderen Stellen mir auch die Gedanken machen. Und das hat dann eben zu dem Schritt geführt.
Das heißt, Ihr Tipp ist in diese Richtung auch weniger Fleisch zu konsumieren, vielleicht definitiv zum Sonntagsbraten,
ja,
wie früher.
Ja, genau. Das war ja früher auch. Da hat man eben auch das überhaupt Lebensmittel mehr wertgeschätzt als heute. Also da ging ja auch ein wesentlich höherer prozentueller Anteil vom Lohn auf Lebensmittel drauf, wo man heute eigentlich auch, wie ich weiß nicht, welche Supermarktkette das ist, oder nee, das ist glaube ich Mediamarkt mit billig irgendwie ich kenne den Spruch jetzt nicht ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das Billige dann nicht immer das Sinnvollste ist.
Ja. Ist ja ein Problem, ne, dass die Lebensmittel auch so billig sind und das Fleisch so preiswert ist. Ne?
Ja, selbstverständlich. Also da haben wir haben 55 Kilogramm Lebensmittelverschwendung oder Lebensmittelabfall pro Kopf pro Jahr. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Ja. Und wenn wir heute in unsere Kühlschränke gucken, ich meine, wie viel Wurst, Käse und so weiter, tierische Produkte einfach sind, die viel CO2-Emissionen verursachen, dann ist das bei Weitem das Tausendfache von früher, was wir früher hatten, wo wir den Sonntagsbraten hatten. Und man muss gar nicht gleich Vegetarier oder Veganer werden, sondern einfach Fleischkonsum oder tierische Produkte reduzieren. Wenn jeder ein bisschen macht, wenn 90% der Verbraucher das ein Stück weit reduzieren, dann haben wir viel geschafft und vielleicht viel mehr, als wenn 3% Veganer werden.
Ja, das heißt, Tipps für den Alltag wären?
Wären tatsächlich erstmal weniger einkaufen. Wir brauchen nicht so viel Vielfalt. Wir brauchen nicht die große Auswahl zu Hause. Die haben wir schon im Supermarkt. Die brauchen wir dann nicht noch zu Hause immer da haben. Wir haben Öffnungszeiten von hier bis da. Wir können ständig uns Produkte kaufen, wenn wir die wirklich brauchen. Und dann tatsächlich so planen. Also planen hilft richtig viel. Wir kaufen, dass wir mit einem Einkaufszettel wirklich einkaufen und uns daran halten.
Das ist aber doch sehr altmodisch, das machen
dann. Ja, definitiv.
Aber meine Mutter, meine Großmutter, die hatten immer diese Haushaltsbücher. Die haben Einkaufszettel gemacht, meine Frau macht das auch, und haben auch immer hinterher aufgeschrieben, 5 Pfennig fürs Brötchen oder so, weiß ich, 22 Pfennig für dies oder jenes, und haben das dann genau abgerechnet. Die wussten genau an jedem Tag des Monats, wie viel Geld noch da war. Ne? Denkt heute, wird alles mit der Karte bezahlt, ist egal.
Das ist schnell. Und wenig Fertigprodukte, das ist vielleicht auch noch was ganz Wichtiges, dass man sich, dann schätzt man die Rohstoffe wieder, ne? Das sind die Lebensmittel an sich.
Das kennenlernt einfach.
Und kennenlernen, wie die sich verhalten, wie die schmecken, wie kann ich die zubereiten. Und dann kaufe ich aber auch weniger.
Sie haben sich ja in Ihrer Forschung zu nachhaltigem Konsum- und Verhaltensökonomie auch damit beschäftigt, wie wir Entscheidungen rund um das Essen treffen. Wieso fällt es so schwer, da eine Änderung herbeizuführen? Oder sehen Sie, dass es schwer fällt?
Definitiv, sonst wäre ich fast arbeitslos. Wir haben die besten Intentionen und wollen auch wirklich besser handeln. Also das heißt, gesünder leben, umweltbewusster leben und so weiter. Aber es ist schwierig, das in den Alltag umzusetzen, in unserem Verhalten zu zeigen. Und das ist schwierig, weil wir natürlich unter Zeitdruck sind, weil wir viele Sachen machen am Tag. Wir müssen arbeiten gehen, wir haben viele Verantwortungen als Verbraucher, als Bürger und so weiter, Familienmensch. Und wir haben nicht immer die Selbstkontrolle, die wir gern hätten. Manchmal haben wir die in gewissen Bereichen und in anderen haben wir nicht die Selbstkontrolle. Da müssen wir erst Strategien finden, wie zum Beispiel nicht hungrig einkaufen zu gehen, damit wir nicht sämtliches einkaufen und der Wagen so voll ist, nur weil es gut riecht oder gut aussieht. Insofern, da gibt es ganz viele Gründe, der Kontext entscheidet, wie die Supermärkte aufgebaut sind. Die sind nicht umsonst so aufgebaut, wie sie aufgebaut sind.
Strategisch sehr klug.
Ja, klar. Und Gewohnheiten sind sehr nützlich für uns. Wir haben ganz viele Gewohnheiten und Routinen, die helfen uns durch den Tag. Sonst würden wir übers Frühstück nicht hinauskommen, weil wir ja jede Entscheidung erst durchdenken müssten. Aber die Gewohnheiten sind auch natürlich gefährlich.
Absolut.
Ich würde gerne noch ein paar Hörer zitieren, weil wir kriegen ganz viele Mails auch rein von Julia Weber. Sie schreibt, also nicht alle von Julia Weber, eine von Julia Weber, die schreibt, ich mache Cremes, Deo, feste Lotion, Bars, Aftershave, sämtliche Reinigungsmittel inklusive Waschmittel, Müsli, Brot, ebenfalls Wachstücher und vieles mehr selbst. Zuletzt habe ich für meinen Mann Softie-Taschentücher selbst genäht aus T-Shirts, die ich dazu abgecycelt habe. Dann schreibt uns Joachim Götz aus Mimbach. Als Jugendlicher und auch schon als Kind bekam ich im Gegensatz zu meinem Bruder, der eine Leseratte war, Werkzeuge zum Basteln geschenkt. Ich habe dann einfach gern einfache Geräte aufgeschraubt, um die Funktion zu verstehen und gegebenenfalls repariert. Leider ist das nicht immer gut gegangen. Mein Vater musste bei größeren Geräten manchmal doch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, wenn sein Sohn sich überschätzt hatte. Das Lehrgeld für mich hat er manchmal mit Murren ertragen, aber stolz war er dann, als sein Sohn dann Ingenieur wurde. Für mich haben sich daraus vielfältige Kenntnisse und Fähigkeiten ergeben, die mir im Beruf oder im Privaten sehr geholfen haben. Eltern sollten ihren Kindern einiges zutrauen und sie da auch ermutigen, schreibt er. Und in der Leitung ist jetzt Martina Schmidt-Seifert aus der Oberpfalz. Guten Morgen, Frau Schmidt-Seifert.
Guten Morgen.
Was sind Ihre Erfahrungen mit Nachhaltigkeit im Alltag?
Also ich bin jetzt 50, also bin die Generation, die in den 70er Jahren aufgewachsen ist. Und also ich kann mich erinnern, wir sind mal Milch holen, nur in der Milchkanne gegangen, wo ich dann als 5-Jährige die Aufsicht hatte, im Auto die zu halten, was nicht immer geklappt hat. Und Und was mir noch auffällt, also ich kann mich auch erinnern, beim Metzger, da gab es so eine dünne Folie und heute, wenn man die Verpackungen vom Metzger anschaut, das ist eine Folie und ein Papier, also mehr Verpackung, wie es früher war, obwohl das eigentlich früher schon funktioniert hat. Und also meine Großmutter hat mit natürlichen Zutaten gekocht, was ich auch übernommen habe. Also wirklich alles mit Lebensmitteln zu kochen, was die Ernährungsberater heute wieder fordern. Ja.
Das, was wir gerade schon gesagt haben, ne, und damit den Wert auch der einzelnen Lebensmittel nochmal anders zu schätzen. Vielen, vielen Dank, Frau Schmidt-Seifert. Ich greife das auch nochmal auf, was Sie gesagt haben mit der Verpackung, die im Supermarkt so heftig ist. Da hat uns auch Frauke Hellwig geschrieben, ich bin beim Einkaufen drauf und dran, das in Plastik verpackte Gemüse direkt im Supermarkt auszupacken und die Verpackung dort liegen zu lassen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, den Druck auf den Handel zu erhöhen. Sehen Sie das auch so? Ich suche jetzt gerade mal, wir hatten noch eine Mail, ein Hörer, der sagte, dass wir das nicht harmonisieren sollten sozusagen in dieser Sendung, sondern dass wir tatsächlich auch das an die Regierung weitergeben müssen, den Druck, sag ich mal, dass dort auch einfach anders gehandelt werden muss und andere Preispolitik getragen werden muss. Vielleicht sagen wir das auch nochmal, auch wenn es jetzt hier darum geht, tatsächlich natürlich, dass das den Alltag, das, wie man selber im Alltag damit umgehen kann.
Aber den Druck, der muss natürlich da sein und es geschieht aber auch schon relativ viel. Mittlerweile haben die Unternehmen oder die Handelsketten das aufgenommen, so zumindest von meinem Gefühl jetzt her. Es werden unverpackte Lebensmittel mehr bevorzugt. Unverpackt-Läden schießen aus den schießen überall heraus.
Aus dem Boden, ja.
Aus dem Boden, sowas. Ja. Dankeschön.
Ja,
aber es ist natürlich schwierig. Ich habe gerade diese Woche mit meinen Studierenden über Plastik und plastikfreien Einkauf gesprochen und viele haben gemeint, sie machen das, versuchen das, aber es ist unheimlich schwer. Mhm. Mit Lebensmitteln, aber auch bei Kosmetik und so weiter. Wo kriegt man plastikfreie Produkte?
Ich habe jetzt Herrn Mülles Mail gefunden. Karl Müller war das, der sagte, ich lebe den von Ihnen getrennten Konsumstil seit 45 Jahren, werde es auch weiterhin tun, aber ich mache mir nichts vor. Das nützt so lange nichts, wie Staaten und Regierungen nicht wagend oder willens sind einzugreifen. Siehe Plastiktüten, die müssten schließlich verboten werden, ehe der Wahnsinn aufhört.
Das ist eine Verantwortungsübernahme, ne? Das liegt bei den Unternehmen, bei der Politik, aber auch bei uns Verbrauchern. Also wir können die auch nicht abgeben.
Genau.
Wir sollen unseren Teil der Verantwortung auch wahrnehmen.
Die Parteien werden sich erst trauen, entsprechend die Gesetzgebungen zu ändern, wenn sie sehen, dass eine wählbare Mehrheit diesen Weg mitgehen würde. Sonst wird es nicht funktionieren.
Und den Plastik im Supermarkt zu lassen, ist vielleicht keine schlechte Idee.
Nö.
Marlin Körwin aus Datteln hat uns angerufen. Guten Morgen, Frau Körwin.
Guten Morgen.
Was ist Ihr Ansatz zur Nachhaltigkeit?
Ja, ich habe von zu Hause auch gelernt, dass man Sachen wiederverwendet, dass man Sachen umnäht. Ich war die Erste, meine Geschwister und Cousins, Cousinen mussten meine Sachen auch tragen, die Armen. Aber im Studium habe ich mich viel mit Fachwerkbauten beschäftigt und da finde ich halt, da ist auch noch viel Möglichkeit für dieses Thema. Ne, ich habe jetzt selber ein Fachwerkhaus, das ich gerade saniere. Das ist schon ein umgesetztes Haus. Das heißt ja wirklich, man hat die Häuser damals abgebaut, woanders wieder aufgebaut. Der Lehmputz, den kann man abmachen, den kann man wieder einweichen, wiederverwenden. Und man produziert halt viel weniger Müll mit dieser Art der Bauweise, als man heutzutage einfach produziert. Und da denke ich, das ist gerade in der heutigen Zeit auch wieder sinnvoll, sich so ein bisschen darauf zurückzubesinnen, auch so diese alten Baustoffe zum Teil wieder zu verwenden.
Mhm. Ne,
dass man am Ende nicht immer den Container bestellt, sondern dass man unter Umständen einfach die Sachen sammelt und wieder verwerten kann.
Großes Problem für die Zukunft, weil ich meine, was man nicht glaubt, das heißt ja immer ein Sprichwort, wie Sand am Meer, aber den Meersand kann man nicht verbauen und China hat mehr Beton verbaut jetzt in den letzten Jahren als Amerika seit seinem Bestehen. Und der Sand wird ein wirkliches Mangelprodukt werden, ne? Also man muss für die Zukunft muss man wahrscheinlich überlegen, wie man die Bauten, die bestehen, wieder recycelt und daraus neue Baustoffe macht. Ne? Also das ist was, dieses Fachwerk, ich habe selbst mal einen Film drüber gemacht, ist ganz spannend, so ein Ding wieder zum Leben zu erwecken. Tolle Geschichte.
Aber das in ganz vielen Bereichen, wo wir Stoffe wieder recyceln. Ne? Das ist auch im Kleidungsbereich. Ich weiß, dass das technologisch möglich ist, die Fasern wieder oder alte Klamotten wieder komplett zu recyceln und auf den Qualitätsstandard von neu, von Original Baumwolle zu bringen.
Also ich bin ja im Krieg groß geworden, da gab es die sogenannte Spinnstoffsammlung da. Also wurde alles, was also irgendwie Klamotten war, wurde gesammelt und daraus wurden dann Militärmäntel fürs Militär gemacht. Ne? Also das geht natürlich, selbstverständlich. Das sind alles alte Dinge, alte Kamellen, wie Sie eben schon mal gesagt haben.
Aber mit neuer Technologie, ne?
Ja, und geht heute viel besser. Ginge viel besser.
Frau Körwin, es interessiert mich, aber ich meine, das macht man ja nicht einfach so ein altes Fachwerkhaus wieder zu sanieren. Wo haben Sie das gelernt?
Also ich habe das jetzt nicht von meinen Eltern gelernt, sondern ich habe Architektur studiert und an der Uni, wo ich war, in Wismar, da gab es einen Schwerpunkt bei den Bauingenieuren, allerdings Bauen im Bestand. Und da gab es auch einige Kurse, die sich dann mit dieser Art von Bauform beschäftigten. Und wir haben dann auch Seminare gemacht und sind auch rumgefahren, haben uns solche Sachen angeguckt und auch Leute besucht, so alte Lehmbauer, die da uns ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Und ich denke mal, eines der Hauptprobleme ist einfach, dass man diesen Gebäuden oder Holz im Allgemeinen einfach nicht so eine lange Lebensdauer zutraut. Und wenn ich mir jetzt mein Haus angucke, das steht da an dieser Stelle seit 1850. Und das war aber schon versetzt. Also es stand vorher schon irgendwo anders und ist dann da hingesetzt worden. Das erkennt man so ein bisschen an den einzelnen Ab- und Zeichen und auch, ja.
Haben Sie denn noch alte Schriftzeichen auf den Balken gefunden? Das haben wir damals bei dem Fachwerkhaus, was wir dann beobachtet haben, da stand dann noch drauf 1536 auf einem Balken.
Nee, das leider nicht. Aber die Ab- und Zeichen waren noch da. Also das wurde ja früher so gemacht, dass die Häuser im Prinzip auf dem Hof vorgezimmert wurden. Genau. Dann wurden da Markierungen gesetzt, dann wurde das auseinandergebaut und dann nach diesen Markierungen an Ort und Stelle, wo es dann hin sollte, wieder aufgebaut.
Und daher das Richtfest.
Da. Genau.
Geben Sie denn, Frau Körwin, dieses Wissen, was Sie da jetzt gesammelt haben, auch weiter an Nachbarn oder an andere Menschen, die in der gleichen Situation sind?
Also ich streue das so im Bekanntenkreis und ja, ich gebe auch immer die Empfehlung, auch überhaupt mit natürlichen Baustoffen zu bauen, weil ich dann einfach das Problem dieser Sondermüllproduktion, die heutzutage ja häufig ist, dann nicht habe. Und ja, ich versuche einfach dann im Grunde einfach ein Beispiel zu sein, dass man dann auch anderen Leuten Mut macht, dann auch so zu bauen, ne? Oder auch ein Haus zu sanieren. Weil häufig ist es wirklich so, dass die Menschen vor Sanierung auch Angst haben von so alten Häusern.
Vielen Dank, Frau Körwin, dass Sie uns davon erzählt haben und weiter viel, viel Erfolg mit Ihrem Haus.
Ja, danke schön. Gerne.
Bevor wir zum nächsten Hörer gehen, würde ich gerne noch andere Hörer zitieren. Und zwar hat uns Frau Pernitsch aus Bad Homburg geschrieben. Sie haben angerufen und erzählt, Sie haben in Berlin-Zehlendorf in einem großen Garten zusammengeschlafen und alles wurde verwertet. Die Hühner bekamen die Schalen ihrer eigenen Eier zu essen, für die Mülltonne blieb fast nichts übrig und sie stopft heute noch Socken, das ist für sie selbstverständlich. Dann weist Peter Stoppock darauf hin, dass ja auch die Äpfel an den Straßenbäumen gepflückt und gesammelt werden könnten, damit sie nicht vergammeln. Und Christiane Schneider schreibt uns aus Sachsen, es wäre doch gut, wenn auch im Unterricht Handarbeit wieder gelernt wird, sodass die Kinder tatsächlich lernen, Knöpfe anzunähen. Das hat sie noch gelernt und sie mussten sogar sticken. Und jetzt kommen wir zu Volker König in Gera. Guten Morgen, Herr König.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben uns angerufen. Mit welchem Zweck? Was wollten Sie uns erzählen?
Nun, ich erinnere mich an die Zeiten, als ich zu DDR-Zeit Direktor in einem Dienstleistungskombinat war, einen Betrieb, wie viele in der ganzen DDR gegeben hat, und der darauf spezialisiert war, eigentlich alles zu reparieren, was irgendwie kaputt gehen konnte. Das waren also auch ziemlich undenkbare Dinge. So konnte man also auch seinen Kugelschreiber in einer der vielen Annahmestellen abgeben, wie es sie also auch auf dem Land gab, um zum Beispiel die Mine füllen zu lassen. Das war besonders wichtig, wenn man also eine Markenmine aus Westdeutschland mal haben konnte. Die hat man gleich mehrmals füllen lassen.
Das ist ja aber heute unvorstellbar. Ne?
Gewechselt werden. Ne?
Großartig. Was haben Sie dann noch bekommen?
Naja, also wir haben eigentlich alles repariert. So kuriose Dinge waren zum Beispiel nicht nur, dass man natürlich Strumpfhosen reparieren konnte. Das ging ja in frühesten Zeiten in den alten Bundesländern auch. Hier ging das also eigentlich bis zum Untergang der DDR, dass man seine Strumpfhose zum Repassieren abgab. Aber selbst Herrenhemden konnte man reparieren lassen. Also wenn die Armmanschetten verschlissen waren, dann wurde eben aus dem hintersten Rückenteil ein Stück Stoff entfernt und für neue Manschetten verwendet. Auch ein Brandfleck in einem Sakko war kein Problem. Das wurde durch sogenanntes Kunstklopfen, da gab es Spezialwerkstätten, wo einige Damen sich darauf spezialisiert hatten und da hat man den Brandfleck nicht mehr erkennen können. Ne? Und so ging das in vielen, fast 180 Leistungsarten, wo also im damaligen Bezirk Gera mindestens 1000 Menschen damit beschäftigt waren, alle möglichen Reparaturen auszuführen. Ob das nun immer alles gut war, das ist dann eine andere Frage. Ne? Und besonders produktiv war es auch nicht. Und es hat oft die Geduld der Menschen strapaziert, die also manchmal wirklich wochenlang warten mussten, nicht nur auf ihre Schuhe, die sie hofften, bald repariert wieder zurückzubekommen, auch auf andere Dinge.
Aber sie haben sie repariert.
Und ja, sie wurden alle repariert.
Sie müssten jetzt Herr König Herrn Maywald sehen, weil der freut sich wie Bolle über das, was Sie erzählen. Ja, ich glaube, da haben Sie einen Bruder im Geiste gefunden.
Nein, ich meine, das zeigt doch, das ist ja eigentlich alles erfunden. Das ist ja nichts, was wir heute neu denken müssen. Ja, das hat es ja alles schon gegeben. Genau. Es ist in der Regel geboren worden aus der Not, aus dem Mangel.
Ja.
Und ist dann in Zeiten, wo dann der Konsum über uns hereingebrochen ist, alles vergessen worden. Ja. Leider,
ja.
Leider.
Ja. Also gerade die Diskussion, die wir hatten mit den Beuteln, also der DDR-Bürger hatte eben seinen Kunststoffbeutel, also seinen Stoffbeutel. Und
immer dabei.
Der wurde benutzt in der ganzen Familie. Ne? Und wenn also mal jemand in den Besitz eines westdeutschen Markenproduktbeutels kam, also da wurde ja über Generationen, das war ja Erbteil, ne? Das hatte höchsten Stellenwert. Und das wurde natürlich stolz durch die Stadt getragen. Ich will die Marken das gar nicht beim Namen nennen, ist auch egal. Ne? Und selbst wenn man also eine Schachtel Pralinen oder irgendwas, also das wurde dann für irgendein schönes Teil verwendet oder irgendwelche Sachen dann zu Vasen benutzt. Also der Einfallsreichtum war fast grenzenlos. Ne?
Herr König, hier freuen sich alle wahnsinnig über das, was Sie erzählen. Aber also verraten Sie uns, was davon machen Sie denn heute noch? Also früher haben Sie das ja gemacht, weil es eben auch die Dinge nicht gab und man mit achtsam umgehen musste. Was sehen Sie da heute auch in Ihrer Generation? Gibt es da welche, die froh sind zu sagen, nee, diesen Mangel, da sind wir total froh, dass wir den überwunden haben. Ich kann das nicht mehr, auch nicht mehr ertragen. Ich möchte jetzt einfach auch neue Sachen haben, weil ich es damals zu sehr darunter gelitten habe. Oder sehen Sie, dass die Menschen das auch heute noch machen?
Also da haben sich natürlich die Verhältnisse sehr schnell angeglichen. Die Probleme, die Sie in Ihrer Sendung schon nannten, die sind uns natürlich heute hier auch allgegenwärtig in der ehemaligen DDR. Und da kann sich ja kaum noch jemand dran erinnern. Ich bin es inzwischen Gastwirt und ich habe ja oft Gespräche mit meinen Gästen. Und da merke ich das Erstaunen, wenn ich so aus meiner Erinnerung plaudere. Nicht nur bei denen, die also aus den alten Bundesländern bei mir zu Gast sind, sondern auch Menschen, die das eigentlich hier erlebt haben. Aber ich sage immer, die haben alle die Alzheimer, die haben das alles vergessen, wie das war.
Was machen Sie denn heute noch davon? Sie selbst?
Naja, es steckt in mir tief drin. Es ist also so, die Auswirkungen sind dann die, dass also meine Lebenspartnerin sich sehr daran stört, dass ich nichts wegschmeißen kann. Also da ist ein Außenlautsprecher, so ein Bluetooth-Lautsprecher, der hat also vergangenen Sommer mal ein bisschen Feuchtigkeit beim Gießen der darüber befindlichen Pflanze abbekommen. Den stelle ich dann zur Seite und denke, ist so schade, sie wegschmeißen. Ich schraube das mal auf. Ja? Schon auch, weil ich selbst Rundfunk, Fernsehmechaniker bin. Aber dann steht das natürlich ein Jahr lang, weil ich gar nicht dazu komme, das aufzuschrauben. Oder es fehlt ja dann an dem entsprechenden Werkzeug. Aber also am Ende bin ich dann genötigt, steht das immer noch herum und dann ab in Müll.
Aber der gute Wille war vorher da. Vielen, ja, vielen Dank, Herr König, dass Sie uns erzählt haben. Herzlichen Gruß nach Gera.
Schönen Tag noch. Ne?
Ihnen auch, danke.
Danke, ciao.
Wir sind mit der Sendung fast am Ende und ich würde gerne noch drei Hörerzuschriften zitieren. Uns hat Adele Janosch geschrieben, ihr Tipp ist Wasserhahn abdrehen. Stichwort Duschen, Zähne putzen, ganz wichtig. Gerda Breuer sagt, sie hat von ihrer Mutter gelernt, dass man Bettwäsche, die am oberen Rand morsch geworden ist, repariert. Das heißt, man schneidet 30 cm ab, näht mit einem Reststoff ein neues Stück dran. Das habe ich mit meinem geliebten Bettbezug nach 9 Jahren intensiver Benutzung gemacht und das hat gut geklappt. Und man kann auch Tee ein zweites Mal aufgießen. Und Christoph Helms schreibt uns, er greift auf altes Wissen zurück, sammelt viel, was die Natur hergibt. Brennnesseln, Zinnkraut, Gundermann und so weiter und so fort. Nachhaltigkeit im Alltag, was sich aus früheren Zeiten lernen lässt. Das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, beim Autor, Filmproduzent und Mausvater Armin Maywald. Danke, dass Sie da waren.
Gerne.
Beim Umwelt- und Nachhaltigkeit sein Blogger Matthias Heck, der auch mitgetan hat am Buch Dein Weg zur Nachhaltigkeit. Herzlichen Dank auch Ihnen.
Danke.
Und bei der Konsum- und Verbrauchsforscherin Professor Dr. Wenke Gwotsch von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Herzlichen Dank auch Ihnen fürs Kommen. Und wir danken natürlich besonders auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Und falls Sie nicht zu Wort gekommen sein sollten, wie immer lesen wir gleich nochmal alles in der Redaktion nach. In der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle meine Kollegin Petra Enzminger mit der Frage beschäftigen, Einsamkeit im Alter. Werden alte Menschen von der Gesellschaft allein gelassen? Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem letzten Zitat. Albert Einstein sagte einmal, auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie an einem Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.